Ja, ich möchte heute mit euch die Geschichte von Naaman anschauen in 2. Könige 5. Und ich glaube, dass wir in dieser Geschichte ganz viel entdecken können, was für uns wichtig ist. Und ich möchte sie mit euch Stück für Stück lesen. Schaue ich mal, ob ich mit dem Presenter zurechtkomme. Jawohl, genau. Fangen wir mal mit den ersten Versen an und achten wir darauf, was will Gott uns durch diesen Text sagen. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Aram, das heutige Syrien. Und da dieser Feldhauptmann, von dem heißt es, durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Ist doch interessant, dass Gott durch einen heidnischen Feldhauptmann wirkt. Und ich finde das tröstlich. Gott wirkt in der Welt, wo so viel durcheinander zu gehen scheint. Selbst durch Menschen, die ihn noch nicht kennen. Gott hat die Fäden der Weltgeschichte in der Hand. Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dieser so erfolgreiche Feldhauptmann hat nun das große Problem. Er hat Aussatz. Eine hoch ansteckende Hautkrankheit. Das heißt, er konnte nicht berührt werden. Er musste auf Abstand mit anderen Menschen bleiben. Und das Schlimmste, es gab keine Aussicht auf Heilung. Und da sind Menschen, vielleicht auch in eurem Umfeld, die sind erfolgreich. Ich bin hier nicht so oft in München. Habe eben gerade ein paar Jugendliche zum Hauptbahnhof in München gebracht und hat schon große Schwierigkeiten, so Stadtverkehr und Parkplatz finden und so, kenne ich mich nicht so aus. Aber ich denke, hier gibt es viele Menschen, die beruflich erfolgreich sind und die trotzdem nichts davon wissen, wie sie sich Gott nahen können. Und was ist das für eine hoffnungslose Lage, wenn man nicht zu Gott kommen kann? Und diesen Naaman hat Jesus selbst als ein Beispiel genommen. Wie hat Jesus über den gepredigt? Er hat gesagt, zur Zeit des Propheten Elisha gab es viele Aussätzige in Israel. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Gott wirkt an denen, die scheinbar fern von ihm sind. Die coolen Jungs, bei denen ich denke, ob die sich irgendwie dafür interessieren, was davon gesagt wird. Plötzlich spricht ihnen Gott ins Herz. So wie bei Jesu Geburt. Wer kam da? Nicht die Schriftgelehrten aus dem nahen Jerusalem, sondern die Weisen aus der Ferne kamen, um das Kind anzubeten. Und ich glaube, so ist es auch heute unter uns in Deutschland oft. Viele wenden sich hier von Glaube und Kirche ab. Und dagegen kommen Menschen von weit her aus Ländern, wo sie kaum irgendwie mal von Jesus gehört haben und zeigen plötzlich Interesse. Ich denke da an eine Studentenkonferenz von der SMD, auf der ich vor anderthalb Jahren predigen durfte in Nürnberg. Und da war ein Thailänder dabei, ein Buddhist, der sagte, das ist so nett unter den Christen, die sind so freundlich zu mir. Also ich glaube das zwar nicht, ich bin Buddhist, aber ich komme da trotzdem mit. Und dann stand ich mit ihm in der Essensschlange und so die zweite oder dritte Frage, die er mir stellte, war, was denkst denn du über Jesus? Da ist ein riesengroßes Interesse da. Und dann hat die SMD bei uns in der Nähe in Selbitz eine Weihnachtsfreizeit veranstaltet für Studenten. Fand ich ganz beeindruckend, dass die Mitarbeiter da ihr schönes Weihnachtsfest einsetzen dafür, dass sie internationale Studenten einladen, die über Weihnachten nicht nach Hause fliegen können, geschweige denn die wissen, was Weihnachten ist oder was das für eine Bedeutung hat. Und die dann da in das Freizeitheim kamen und die miteinander die Weihnachtsbotschaft gehört haben. Wir haben in Hof eine kleine Uni mit vielen Studenten aus Indien und anderen Ländern, die unheimlich offen und interessiert sind, können sie bei uns von Jesus erfahren. Und auch hier nach München kommen Menschen aus Afghanistan, aus dem Iran, aus vielen Ländern. Und Gott will unter denen wirken. Und man denkt sich, was kann ich denn tun? Genau die Frage habe ich mir gestellt, was kann ich denn als Geroldsgrüner Dorfpfarrer tun? Und ich habe gesagt, naja, ich kann Ihnen mal ein bisschen unseren Ort zeigen, kann die SMD kontaktieren, kann sagen, wollen wir was miteinander machen? Vor ein oder zwei Wochen, da hatten wir Fackelträger bei uns zu Besuch aus den USA und aus Kanada. Und da habe ich gesagt, wir machen mal einfach einen Ausflug in das kleine Berlin, nach Möttlereuth, ein kleines Dorf, durch das die Mauer ging. Das interessiert die Leute aus den USA und aus Kanada und das interessiert genauso die Inder, die nach Hof kommen. Und dann sind wir alle zusammen dahin und die sind kaum mehr wieder heimgefahren, weil sie bis tief in die Nacht noch bei uns in der christlichen Kneipe saßen und ins Gespräch kamen mit Leuten und Interesse hatten. Und wenn ich mir hier dieses Mädchen anschaue, die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel, die war im Dienst der Frau Naamans. Das war eine Magd, von der wir nicht mal den Namen wissen, die eigentlich hätte ziemlich frustriert sein können, traurig, enttäuscht, von zu Hause entführt. Im Haus ihrer Feinde muss sie dienen. Aber was macht sie? Sie tut das eine, was sie für ihren Herrn entscheidend tun kann. Sie sagt zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Und ich frage mich, was ist das eine, was du tun kannst? Was ist das eine, was ich tun kann? Für diese Menschen, die aus der Fremde hierher kommen und vielleicht gar nichts von Jesus wissen. Aus Ländern kommen, wo man davon normalerweise nichts erfahren kann. Und die mit einer großen Offenheit kommen. Wir haben bei uns im Frankenwald eine Jumiko, eine Jugendmissionskonferenz begonnen, jetzt schon über einige Jahre. Und bei der letzten Jumiko hat Tina Böhringer, die jetzt übrigens hier ganz in der Nähe wohnt, inzwischen bei Werner Heukelbach arbeitet, aber vorher bei der SMD, die hat erzählt davon, wie Gott unter internationalen Studenten arbeitet und hat von einem Studenten namens John erzählt, der zum Glauben an Jesus kam in Hof. Und zwei Reihen vor mir saß eine alte Frau, bei der Jumiko sind auch ältere Leute willkommen, und hat gesagt, das ist mein John, den habe ich bei mir zum Essen eingeladen. Das war das, was sie tun konnte. Sie konnte ihm Gastfreundschaft erweisen, dann war er bei ihr zu Besuch und hat so etwas von der Liebe Jesu erfahren. Was ist das, was wir tun können? Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, sagt später Gott zu seinem Volk. Und genau das tut dieses Mädel. Die tut, sucht das Beste für diese Leute, bei denen sie jetzt in Dienst ist, obwohl das eigentlich ihre Feinde sind. Ihr seid das Licht der Welt, liebt eure Feinde, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Sie nutzt die Möglichkeit, die sie hat, und das bewirkt viel. Sie wird entscheiden für diesen syrischen Heerführer. Übrigens, diese Studenten, die aus anderen Ländern zu uns kommen, werden oft später Verantwortungsträger in ihren Heimatländern. Die haben einen großen Einfluss nachher. Welche Bedeutung kann es haben, wenn wir sie wie jenes Mädchen darauf hinweisen, bei wem sie Hilfe finden können, wenn wir ihnen etwas von dieser guten Nachricht des Evangeliums sagen? Übrigens, wisst ihr, wo das Wort Evangelium im Alten Testament schon vorkommt? Es sind zwei Stellen. Und die eine davon, die kommt gleich im übernächsten Kapitel in 2. Könige 7. Da geht es wieder um vier Aussätzige. Das ist jetzt ein kleiner Ausflug in eine andere Geschichte von Elisa, die mir unheimlich am Herzen liegt. Da sind nämlich vier Aussätzige, die auch nicht in ihrer Stadt in Samaria leben können, sondern vor der Stadt sind und immer wieder das Essen rausgebracht bekommen müssen. Eine hoffnungslose Situation und noch hoffnungsloser dadurch, dass die Stadt belagert ist und es nichts zu essen mehr gibt in dieser Stadt. Dann sagen die sich, es ist alles so hoffnungslos, also gehen wir einfach zu den Feinden, wir laufen über, entweder sie töten uns oder was auch immer. Und dann merken sie, dass die Zelte der Feinde leer sind und fangen an, sich dazu bedienen, so hungrig wie sie sind. Lassen sie sich einfach gut gehen. so wie wir es genießen, wenn wir vor Gott stehen und uns von ihm, von seiner Liebe beschenken lassen. Und plötzlich sagt einer zum anderen, Moment mal, dieser Tag ist ein Tag guter Nachricht. Und da kommt jetzt, ist die eine Stelle, wo das Wort Evangelium im Alten Testament vorkommt. Dieser Tag ist ein Tag guter Nachricht. Lasst uns nicht einfach so weiter tun, dass wir hier von Zelt zu Zelt gehen, uns gut gehen lassen, das Gold und Silber irgendwie an uns nehmen, sondern lasst uns den anderen in der Stadt, die am Verhungern sind, sagen, dass hier die Feinde besiegt sind. Die sind durch ein Wunder einfach vertrieben worden. Wir müssen das denen sagen, sonst trifft uns eine Schuld. Und wenn wir es genießen, was wir durch Jesus haben, können wir genauso sagen, lasst uns das nicht für uns behalten. Diese Zeit ist die Zeit der Gnade. Lasst es uns denen sagen, die in so hoffnungsloser Situation sind, sonst wird uns eine Schuld treffen. Und wenn wir uns fragen, was können wir denn machen? Die Aussätzigen da vor der Stadt, die hatten auch nicht viele Möglichkeiten, was zu tun. Das Einzige, was sie tun konnten, war an die Stadtmauer gehen, das den Wächtern zurufen, was da draußen los ist. Und die haben es dann weitergesagt und der König hat gesagt, die Lage ist so aussichtslos, wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach. Und vielleicht gibt es für uns so Momente, wo wir einfach sagen können, zum Beispiel an einem Sterbebett, so hat Gott die Welt geliebt, so hat Gott dich geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, ewiges Leben hast. Und vielleicht ist der Mensch, mit dem wir dann reden, in einer so aussichtslosen Situation, dass er sagt, ich habe nichts zu verlieren, ich probiere es einfach. Der Punkt, den ich sagen will, ist einfach, dieses Mädel, das tut einfach, was sie tun kann. Diese vier Aussätzigen tun einfach das bisschen, was sie tun können. Sagen die gute Nachricht weiter, sagen, wo Hilfe zu finden ist. Und das hat so viel Auswirkung. Schauen wir mal weiter. Naaman ging hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Also der Naaman hört auf das Mädchen, berichtet seinem König davon. Und der schickt ihn nach Israel mit großen Geschenken, mit viel Silber und Gold. Da wird schon deutlich, dieser ganze Reichtum, der ist nicht so wichtig, wie wenn doch dieser Naaman nur heil würde. Und er schickt einen Brief an den König von Israel. Befrei du ihn von deinem Auftrag, von deinem Aussatz. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt? Ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien. Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Also er regt sich schrecklich auf. Sagt, ich bin doch nicht Gott, ich kann den Mensch doch nicht heilen, ich kann doch nicht helfen. Und da hat er ja auch recht. Die Hilfe ist nicht beim König zu finden, auch wenn er der mächtigste Mann in Israel ist. Der Naaman ist bei der falschen Adresse gelandet. So wie wir oft. Wir suchen doch oft auch die Hilfe bei der falschen Adresse, oder? Vielleicht geht es uns so wie dem König von Israel. Da kommt jemand zu uns mit seinem Problem, erzählt uns davon und wir denken, wie kann ich dem nur helfen? Ich würde ja so gern, aber es geht nicht, ich habe keine Idee. Und vielleicht merken wir es dann wie der König von Israel, ich kann es auch nicht, ich kann dem einfach nicht helfen. Das kann nur Gott. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Gut, dass der Elisa das sagt. schickt ihn her zu mir, lasst ihn zu mir kommen. Gut, dass Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wenn Menschen mir und dir ihr Herz ausschütten und du denkst, oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich dem oder wie ich der helfen soll. Dann machen wir doch das, dass wir sagen, du, ich kann dir auch nicht helfen. Aber lass uns das zu Jesus bringen und der kann helfen. Wir dürfen mit dem, was uns und was anderen zu schaffen macht, zu Jesus kommen. Bei ihm ist wirklich Hilfe. Auch die Aussätzigen, die da waren, als Jesus auf der Erde war, die sind einfach zu ihm, mussten nicht viel Worte machen, sondern haben einfach gesagt, Herr, erbarm dich. Herr, erbarm dich. Und so können wir auch mit dem, was uns zu schaffen macht, wo wir auch denken, da kann uns kein Mensch helfen, können wir zu Jesus kommen und sagen, Herr, erbarm dich. Da möchte ich noch mal kurz in eine andere Geschichte um Elisa schauen. Ich mag die Geschichten so gern, da kann man so viel daraus lernen. Das ist gleich das Kapitel danach in 2. Könige 6. Da ist vom Diener des Elisa die Rede, der morgens früh aufsteht, aus dem Haus rausgeht, rausguckt und dem das Herz förmlich in die Hose fällt. Weil das um ihr Haus rum stehen lauter feindliche Kriegswagen. Warum? Was ist das Problem? Die Feinde, die hatten versucht, das Land zu überfallen, aber der Elisa hat von Gott immer geflüstert bekommen, was haben die vor, wo legen die einen Hinterhalt? Und so sind die Pläne immer schiefgegangen und das ist irgendwie durchgesickert bei den Feinden. Und jetzt haben sie sich gedacht, okay, jetzt knüpfen wir uns den Elisa mal vor. Riesige feindliche Heeresmacht und der Diener sagt, oh weh, mein Herr, was sollen wir denn jetzt machen? Und der Elisa sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Derer, die bei uns sind, sind mehr als die, die da um uns rum sind. Und dann bekommt dieser Diener einen Blick in die geistliche Welt und sieht viele, viele Wagen außenrum. Ich schlage es jetzt mal gerade auf in 2. Könige 6, dass ich es nochmal im Original lesen kann. Der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Da erzählt mir ein Junge, dass er in der Schule ständig beleidigt wird, dass seine Mitschüler nicht mit ihm sprechen. Und dass das ihn so heftig belastet. Und ich lese diese Geschichte und ich sage ihm, du darfst wissen, dass die, die bei dir sind, der bei dir ist, Jesus, der immer jeden Tag bei dir ist, der ist viel stärker als die, die da immer gegen dich sind. Bei Gott ist, bei dem lebendigen Gott ist wirklich Hilfe zu finden. Und darum ist es gut, dass der Elisa jetzt diesen Naaman zu sich kommen lässt. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst wieder rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Das kann doch nicht sein, meinte Naaman. Da komme ich, der große Feldherr, zu diesem armseligen kleinen Propheten da in seiner Hütte und der bequemt sich noch nicht mal nach draußen, schickt einen Boten und lässt mir ausrichten, ich soll mich im Jordan waschen. Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen. Und dann würde er den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich von dem Aussatz heilen. Richtiges Heilungsritual, ein Heilungswunder tun. Das kann doch nicht sein. Ein Kind in der Krippe. Ein Mann am Kreuz. Das soll meine Rettung sein. Ich meinte, ich reise nach Indien, lese ein Buch vom Dalai Lama, mache einen Meditationskurs, dann finde ich Erfüllung. Und jetzt sowas Armseliges wie Jesus, wie die Taufe, wie die Kirche. Ich hatte gedacht, ich meinte, das ist der Hochmut des Menschen, der es meint, besser zu wissen als Gott. Aber Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So wie Naaman mit dieser Einstellung Elisa nicht zu sehen bekommt, so bleibt Jesus Menschen in ihrem Stolz verborgen. Aber zum Glück, das sind da noch Naamans Diener. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Das sind also wieder Menschen, deren Namen uns überhaupt nicht genannt wird, diese Diener, die aber ganz entscheidend werden in dieser Geschichte. So kann es auch sein, dass unser Name, wenn wir sterben, nur irgendwann mal auf einem Grabstein steht und dann keiner sich mehr daran erinnert, aber dass wir in Gottes Geschichte ganz entscheidend sind. So entscheidend wie dieses Mädchen da, wie die Diener vom Naaman, wie diese vier Aussätzigen vor der Stadt Samaria. Wegen ihnen macht sich der Naaman auf den Weg zum Jordan, taucht 7-mal unter. Kein Geld, keine religiösen Klimmzüge braucht es, nur Vertrauen und Gehorsam. Er wird rein. Und dann heißt es in der Bibel mal bei den Propheten, wir sind alle wie die Unreinen. Wir brauchen Reinigung. Und dafür brauchen wir auch kein Geld, keine religiösen Klimmzüge. Nur Vertrauen und Gehorsam gegenüber dem, der Jahrhunderte später in den Jordan stieg und von Johannes dem Täufer untergetaucht wurde. Jesus wurde getauft, nicht damit er rein würde, das ist er ja schon, sondern damit er die rein macht, die ihm vertrauen. Und das dürfen wir uns von ihm schenken lassen. Dass wir, wenn wir denken, oh, ich weiß gar nicht, ob ich so wie ich bin zu Gott kommen kann, so wie die Aussätzigen auf Abstand bleiben mussten. Wie hieß das? Kontaktregeln, Abstandsregeln, kennen wir ja jetzt von den letzten Jahren. Wenn wir so das Gefühl haben, da steht was zwischen mir und Gott, dürfen wir wissen, durch Jesus können wir rein werden, können wir Frieden mit Gott finden, weil er unsere Schuld getragen hat, weil er das Lamm ist, das die Sünde der Welt trägt. Wir dürfen uns von ihm verwandeln lassen. Und wir können jetzt gleich am Naaman beobachten, wie er verwandelt worden ist. Nicht nur äußerlich, dass sein Aussatz geheilt ist, sondern auch innerlich. Schauen wir mal in die nächsten Verse. Er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm, zieh hin mit Frieden. Hier können wir sehen, wie dieses Untertauchen im Jordan, wie das den Naaman völlig verändert hat. Ein paar Stichpunkte. Erstens, die Liebe zu Gott. Er hätte ja schnell sagen können, ich kehre zu meiner Frau heim, aber zuerst zieht er in eine andere Richtung. Auch nicht zum König von Israel wie vorher, sondern zu Elisa, dem Knecht Gottes. So zieht es Menschen, die durch Jesus Vergebung erfahren haben, zu diesem Knecht Gottes, zu Jesus. Dann sehen wir, wie er jetzt demütig ist, dankbar und freundlich. Vorher, da ist er sitzen geblieben, hat erwartet, dass der Elisa zu ihm rauskommt. Jetzt steht hier, er kommt hin, er tritt selbst vor Elisa. Also er steigt ab von seinem Wagen, von seinem hohen Ross, fragt ihn freundlich später, ob es ihm gut geht. Er spricht auch offen und aufrichtig dieses Gewissensproblem an und erfährt dabei Gottes Barmherzigkeit. Und vorher hat er gesagt, ich hatte gedacht, was er selbst denkt. Und jetzt sagt er, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. Naaman bekennt also den einzig wahren Gott. Und Elisa zeigt durch sein Handeln im Folgenden jetzt, Geld ist nicht wichtig. Gottes Gnade kann man sich nicht kaufen. Aber ganz anders, der Diener Elisas, der Gehasi. Und das schauen wir uns jetzt zum Schluss noch an. Als Elisa von ihm eine Strecke wegs fortgezogen war, dachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm nehmen. So jagte Gehasi dem Naaman nach. Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen, ging ihm entgegen und sprach, steht alles gut? Wieder diese Demut Naamans. Er sprach, ja, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen, siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei von den Prophetenjüngern. Gib ihnen doch einen Zentner Silber und zwei Feierkleider. Naaman sprach, nimm lieber zwei Zentner. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Feierkleider und gab seinen beiden Dienern. Die trugen es vor ihm her. Und als Gehasi an den Hügel kam, nahm er es von ihren Händen und legte es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen. Er selbst aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu ihm, woher Gehasi? Er sprach, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm, ist nicht mein Herz mit dir gegangen, als ein Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Ist es an der Zeit, Silber und Kleider zu nehmen und Ölgärten und Weinberge, Schafe und Rinder, Knechte und Mägde? Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deinen Nachkommen alle Zeit. Da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Am Anfang der Geschichte ist Naaman zwar reich, aber aussätzig. Am Ende ist er seinen Aussatz los und hat Frieden mit Gott gefunden. Gehasi dagegen hat seinen Frieden verloren und wird aussätzig mit seiner Familie. Wir lieben als Familie die Adonijah-Musicals. Unsere Kinder machen da unheimlich gern mit. Und da hat unser ältester Sohn mal diesen Gehasi gespielt. Und da kommt dann diese Szene in dem Musical, wo der Gehasi plötzlich merkt, dass er aussätzig geworden ist und dass er zwar jetzt so viel Geld hat, aber das Entscheidende verloren hat. Und dann rennt er nur noch schreiend raus. Nein, schreit er, nein, er hat den schlimmsten Fehler seines Lebens gemacht. Hätte er doch vorher Nein gesagt zu diesen falschen, bösen Gedanken. Wohlgemerkt, der Gehasi, der stammt aus Gottes Volk, aus Israel. Und damit ist das auch eine Warnung für uns, die wir uns zu Gottes Volk zählen. Der Gehasi jagt dem Naaman nach und eigentlich könnte man sagen, er jagt dem Reichtum nach. Und bei dieser Jagd verliert er das Wertvollste. Er sagt zwar noch, so gewiss der Herr lebt, sagt er hier im Vers, so wahr der Herr lebt, im Vers 20. Aber was er nicht mehr sagt, ist das, was Elisa noch dazugefügt hat. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Und die entscheidende Frage ist, können wir so, wie wir leben, wie wir unsere Prioritäten setzen, vor Gott stehen? Der Gehasi versucht, seine Tat zu verbergen. Aber es ist offen vor Elisa. Elisa, durch Gottes Geist, sieht das, was geschehen ist. Und so ist das, was wir tun, auch offen vor Gott. Spätestens im jüngsten Gericht wird der Herr ins Licht bringen, was im Finstern verborgen ist. Wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Und dieses Jagen nach Reichtum hat für uns auch schreckliche Folgen. Ich bin gern mit Jugendlichen in der Höhle gewesen, bei uns in der fränkischen Schweiz. Und da gibt es eine Spalte, 12 Meter tief. Und bevor wir vor dieser, also in dieser Spalte ist ein Loch, die Neiche-Spalte, und da geht es 12 Meter runter. Und dann stelle ich mich immer mit den Jugendlichen an den Eingang dieser Spalte und sage, da geht ihr nicht rein, da geht mir keiner von uns rein. Das ist mir zu gefährlich. Und ich habe den Eindruck, die Neiche-Spalte der Bibel ist der Reichtum, das Streben nach Reichtum. Wo Paulus schreibt, die, die unbedingt reich werden wollen, die geraten in Versuchung, verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen. Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiten. Damit richten sie sich zugrunde und werden ins ewige Verderben gestürzt. Und dann schreibt Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus, du gehörst Gott, darum flieh vor all dem. Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Dem sollen wir nachjagen, nicht dem Reichtum. Ich weiß nicht, was für euch in dieser Geschichte wichtig ist. Ist es diese Warnung, die falschen Prioritäten zu setzen? Ist es diese Einladung, auch bei Jesus, durch das, was er für uns getan hat, rein zu werden? Oder ist es vielleicht dieser Gedanke, tu das, was du tun kannst, damit diese gute Botschaft, diese entscheidende, rettende Botschaft, Jesus für uns gestorben, nur durch ihn haben wir Rettung, dass die weitergehen kann. Dazu hat Gott uns an den Platz gestellt, wo wir stehen, so wie er dieses Mädchen an diesen Platz gestellt hat, wo es stand bei Naaman im Dienst, dass wir in unserem Umfeld diese gute Nachricht weitersagen. Das tun wir hier und das tun die Menschen, die ihr ausgesandt habt, dort, wo Gott sie hingestellt hat. Lasst uns das alles vor Gott in der Stille bewegen. Und weil das jetzt viele verschiedene Gedanken waren, schlage ich euch vor, zu Hause einfach nochmal heute diese ganze Geschichte nachzulesen und lesen zu fragen, Gott, was ist das, was du mir heute damit ganz persönlich sagen willst? Amen.